NDR Info. Echo des Tages.
Mit Kirsten Pape und unter anderem diesen Themen. Wir schalten gleich live nach Brüssel, wo sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute zur Lage in Weißrussland positioniert haben. Wir berichten über den Parteitag der US-Demokraten und den deutschen Blick auf die Situation in Mali nach dem Putsch dort. Außerdem geht es natürlich auch heute um Corona und die Maskenpflicht. Zunächst nach Brüssel, wo die Staats- und Regierungschefs der EU heute den Spagat versucht haben, mit Blick auf die Situation in Weißrussland zum einen demokratische Werte zu verteidigen und gleichzeitig jeden Anschein zu vermeiden, sie würden sich einmischen oder gar in den direkten Konflikt mit Moskau gehen. Fest steht seit heute Nachmittag, die EU-Staats- und Regierungschefs werden das Wahlergebnis der umstrittenen Präsidentschaftswahl vor anderthalb Wochen nicht anerkennen. Helga Schmidt in Brüssel, was bedeutet diese Positionierung der EU?
Ja, die deutlichen Worte heute sind vor allem ein Zeichen der Solidarität mit den friedlichen Demonstranten. Die Europäer wollen die Aufstandsbewegung stärken, klar machen, dass sie nicht alleine steht und dass Europas Regierungschefs alle 27 geschlossen hinter der Opposition stehen und sich mit der Forderung nach Neuwahlen jetzt sozusagen zum internationalen Sprachrohr der Opposition machen. Und es war interessant, heute mal genau auf die Formulierungen zu gucken. Da wurde mit deutlichen Worten die brutale Gewalt gegen die Demonstranten verurteilt, aber an keiner Stelle wurde der Rücktritt von Lukaschenko gefordert. Das heißt, die EU will auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass sie sich in die inneren Angelegenheiten von Belarus einmischt. Die Bürger müssen ihre politische Zukunft selbst bestimmen, hieß es immer wieder, hat die Bundeskanzlerin auch gesagt. Aber sie müssen auch das Recht haben, ihre politische Zukunft zu bestimmen, nach 26 Jahren Diktatur durch Lukaschenko, wie Merkel sagte.
Im Moment wird eine Sanktionsliste erstellt. Was steht da drin?
Sanktionen sind geplant für die Unterstützer von Lukaschenko, also für die Politiker, die verantwortlich sind für die Wahlfälschung, vor allem aber auch für die Gewalteinsätze gegen die Demonstranten. Ihre Konten in der EU werden eingefroren, sie dürfen auch nicht mehr einreisen und im Moment wird an der Liste mit den Namen dieser Verantwortlichen gearbeitet. Das soll dann Ende August in Kraft treten.
Wie könnte die Opposition, die Zivilbevölkerung mögliche Sanktionen nutzen?
Nun sind Kontensperren und Einreisestopps sicher nicht die schärfsten Sanktionen, die Staaten zur Verfügung haben. Aber auch hier, denke ich, geht es um die Botschaft an die Opposition. Und die lautet, niemand kann im Verborgenen Gewalt anwenden, auch nicht in Belarus. Die Verantwortlichen werden öffentlich gemacht. Und damit hätte die Opposition dann auch einen Hebel, sie innenpolitisch zur Rechenschaft zu ziehen.
Diplomaten sagen, die sogenannte Eskalationsdominanz, ein Wort, das ich heute neu gelernt habe, liege eindeutig bei Russland. Wie groß ist in Brüssel die Angst vor einer Eskalation durch Putin?
Die ist sehr groß und die EU hat da heute versucht, einen Balanceakt hinzukommen. Auf der einen Seite will man die Opposition stärken, auch ihr moralisch Rückhalt verschaffen in der internationalen Staatengemeinschaft. Aber auf der anderen Seite will die EU auch keinen Vorwand liefern, weder für Lukaschenko noch für Putin, die Krise militärisch zu lösen. Denn das ist ja Lukaschenkos Sicht auf die Dinge. Er sagt ja seit Wochen, sein Umsturz würde in den westeuropäischen Hauptstädten geplant und die Demonstranten seien ferngesteuert durch die EU. Da wollte man auf keinen Fall heute einen Anlass geben, dass Lukaschenko nun weitere Munition für diese Behauptung hat.
Wie kann es denn gelingen, beziehungsweise was wird getan, um Russland klug einzubeziehen?
Ja, für Russland gab es heute vom Gipfel im Grunde zwei Botschaften. Einmal das Signal, dass die EU Neuwahlen in Belarus unterstützt und jeden Verstoß gegen Menschenrechte und Bürgerrechte öffentlich machen wird. Und dann das Signal, die EU will keine Eskalation in Belarus. Und die Diplomaten vertrauen jetzt so ein bisschen darauf, dass Putin ja selber überhaupt gar kein Interesse daran hat, Lukaschenko an der Macht zu halten. Das Verhältnis zwischen den beiden ist ja sehr angespannt. Unter anderem, weil Lukaschenko sich in der Ukraine-Krise neutral verhalten hat, also nicht auf Seiten Putins stand. Und außerdem, weil er auch in anderen Fragen immer mal wieder auf Distanz zu Moskau gegangen ist. Und das ist der Grund, weshalb man eigentlich jetzt hier in Brüssel davon ausgeht, dass Putin doch sehr scharf überlegen wird, ob er sich zugunsten von Lukaschenko engagieren wird, vielleicht auch militärisch engagieren wird. Es gibt ja Truppenbewegungen, die in diese Richtung gehen. Andererseits heißt es auch, dass er beobachtet, was in Belarus passiert und dann entscheidet, mit wem er zusammenarbeiten wird.
Helga Schmidt war das live aus Brüssel. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko steht also massiv unter Druck und er verschärft den Ton. Christina Nagel berichtet.
Präsident Lukaschenko setzte seine Signale bereits vor der Entscheidung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Ganz so, als wolle er noch einmal unterstreichen, dass die EU in dieser Angelegenheit nichts zu melden habe. Er wies die Ministerien an, weitere Unruhen vor allem in der Hauptstadt Minsk zu verhindern. Politische Beobachter gehen davon aus, dass damit sowohl weitere Demonstrationen als auch Streiks gemeint sind. Lukaschenko forderte die Behörden auf, die Organisatoren der Straßenproteste ausfindig zu machen und ihre Finanzkanäle trockenzulegen. Der Grenzschutz soll dafür sorgen, dass keine Militanten, Waffen, Munition und Geld mehr ins Land kämen. An einem Dialog mit der Opposition ist der belarussische Präsident weiterhin nicht interessiert. Dem neu gegründeten Koordinierungsrat, der zwischen den Demonstrierenden und der politischen Führung vermitteln soll, warf er vor, die Macht an sich reißen zu wollen, und das sei strafbar. Auch eine Vermittlung von außen lehnt Lukaschenko weiter ab. Die EU solle nicht mit dem Finger auf Belarus zeigen, sondern sich lieber um ihre eigenen Probleme kümmern.
Berichtet Christina Nagel aus Moskau. Verbote sind ja nicht unbedingt die Sache von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, zumindest wenn es Regelungen für Autofahrer betrifft. Beim Thema Maskenpflicht für den öffentlichen Personennahverkehr dagegen sprach sich Scheuer heute für eine bundesweit einheitliche Regelung gegen Maskenverweigerer aus und kündigte eine entsprechende Werbekampagne an. Kai Clement dazu aus Berlin.
Wenn das Saarland eine U-Bahn hätte, dann würde sie bis Berlin reichen. Könnte man jedenfalls meinen, wenn man Anke Rehlinger zuhört, Verkehrsministerin des Saarlandes und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder.
Ich bin mit der U-Bahn von Berlin-Mitte bis hierher zum Gleisdreieck gefahren.
Eigentlich will die SPD-Politikerin ja nur deutlich machen, sie weiß, wie es ist, im öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein.
Ich habe niemanden bei mir jetzt in der U-Bahn gesehen, der keine Maske auch anhatte.
Trotz dieser guten Erfahrung, das kleine bisschen Stoff sorgt weiter für Debatten. Anke Rehlinger steht in einer Berliner Halle vor einem Bus aus dem Landkreis Oder-Spree. Darauf die Bilder der neuen Werbeaktion. Motto: Mit Maske kommen wir besser weiter.
Mit einer emotionalen Kampagne Vertrauen zurückzugewinnen.
So beschreibt Verkehrsminister Andreas Scheuer das Ziel von Besser weiter, Kunden zurückgewinnen.
Es geht darum, wirklich die wenigen davon zu überzeugen, nicht nur mit Kampagne, sondern auch dann, wenn es nicht mehr anders geht, mit Sanktionen, dass sie nicht zulasten der vielen und der Allgemeinheit unterwegs sein dürfen.
Die Sanktionen, sprich die Bußgelder, sind in Deutschland aber sehr unterschiedlich. Im Fernverkehr entstehe so für Kontrolleure die absurde Lage, wissen zu müssen, welches Bundesland man gerade durchfahre, so Scheuer. Bis zu 500 Euro in Berlin, 0 Euro in Hamburg. Schon am Morgen hatte er sich für einheitliche Bußgelder ausgesprochen. Spürbar solle der Betrag sein, sagt er nun, nennt aber keine Summe. Für morgen ist ohnehin eine Schalte von Bund und Ländern angesetzt, eigentlich zum Ärger bei der neuen Straßenverkehrsordnung. Jetzt ergänzt um einheitliche Bußgelder für Maskenmuffel.
Ich werde da meine Staatssekretärin beauftragen, das mit den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrs- und Innenressorts nochmal anzusprechen.
Beim Werben um das Kundenvertrauen geht es aber nicht nur um die Maske.
Zweites Thema ist Reinigung und Reinigung und Reinigung. Wir haben allein bei uns 1400 Leute, die nichts anderes machen, als dreimal täglich die Züge zu reinigen.
Jörg Sandfors leitet mit der DB Regio die Nahverkehrssparte der Bahn. Weniger Fahrgäste, mehr Aufwand. Um den Betrieb trotz alledem zu gewährleisten, hat der Bund schon länger eine Finanzspritze von 2,5 Milliarden Euro angekündigt, inzwischen genehmigt von der EU-Kommission. Schließlich sei das Angebot Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, sagt die saarländische Verkehrsministerin Rehlinger. Jetzt bestimmt die Pandemie auch die Diskussion um den ÖPNV, um das Vertrauen und die Rückkehr der Fahrgäste. Doch Burkhard Jung vom Deutschen Städtetag erinnert daran, es geht um viel mehr.
Wir werden die Verkehrswende in Deutschland mit Sicherheit nicht schaffen, wenn wir jetzt alle wieder aufs Auto umsteigen.
Die Maskenpflicht in Bus und Bahn soll also stringenter durchgesetzt werden. Hören Sie dazu den heutigen Kommentar im Echo des Tages von Alex Krämer.
In letzter Zeit mal Regionalexpress gefahren? Ich schon. Und ich habe dabei sehr Unterschiedliches erlebt. Zwei gut gefüllte Züge. In einem trugen alle eine Maske. Im anderen hatten viele gar keine auf. Und von denen, die doch eine auf hatten, trug die Hälfte das Ding unter der Nase. In Zug Nummer 2 habe ich mich nicht wohl gefühlt und mir daraufhin vorgenommen, beim nächsten Mal doch wieder das Auto zu nehmen. Also genau das zu tun, was Verkehrspolitiker, Klimaschützer und Nahverkehrsunternehmen nicht wollen. Ähnlich wie mir geht es offenbar vielen Leuten. Jedenfalls liegen die Fahrgastzahlen im Nahverkehr nach wie vor weit unter denen, die vor Corona üblich waren, weil sich Bus und Bahn nicht so richtig sicher anfühlen. Der Vorschlag von Verkehrsminister Scheuer, bundesweit einheitliche Bußgelder für Verstöße einzuführen, ist deshalb richtig, zumal es in den Bahnen wieder voller werden dürfte, wenn im Herbst der Regen kommt und bei den vielen frisch gebackenen Fahrradfahrern die Lust zum Radeln wieder nachlässt. Nächster Streitpunkt nach der Maske ist dann vermutlich das offene Fenster. Wir Deutschen haben schließlich eine Heidenangst vor Zugluft, im Zweifelsfall mehr als vor Corona. Viel lüften, viel erklären und werben, plus Kontrollen, plus Bußgelder. Anders wird es nicht gehen. Auf die Schaffnerinnen und Schaffner, die Busfahrerinnen und Busfahrer kommt ein harter Winter zu. Und die ein oder andere Streife der Bundespolizei im Zug wird ebenfalls nötig sein. Neben diesen ganzen Unannehmlichkeiten gibt es aber auch ein paar gute Nachrichten. Erstens hilft der Bund den Betrieben, damit die trotz gesunkener Fahrgastzahlen den Fahrplan nicht zusammenstreichen müssen. Zweitens, für den Ausbau des Nahverkehrs ist bereits viel Geld unterwegs. Es steckt im vergangenen Jahr geschnürten Klimapaket der Bundesregierung. Nur wird es leider noch dauern, bis die Fahrgäste davon etwas merken. Neue Züge haben lange Lieferzeiten, Bahnhöfe und Strecken auszubauen, das dauert noch länger. Wenn es dann aber was wird, mit kürzeren Takten und längeren Zügen, dann hilft das nicht nur beim Klima, sondern auch beim Infektionsschutz, selbst wenn Corona dann hoffentlich schon hinter uns liegt. Einfach wieder aufs Auto zu setzen, wie jahrzehntelang üblich, das wäre jedenfalls keine gute Alternative, denn auch das ist ja eine Corona-Erfahrung, eine aus dem März und April. Städte mit weniger Autoverkehr sind einfach deutlich attraktiver.
Alex Krämer kommentiert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Urlaub fahren, auch in Risikogebiete, feiern und Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen, während eine Pandemie herrscht? Geht das zusammen? Nein, geht es nicht, wenn man sich die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu den Neuinfektionen mit Corona anschaut. Sie steigen und das hat viel damit zu tun, dass einem Anschein nach zahlreiche Menschen mittlerweile sehr sorglos damit umgehen, dass sie womöglich durch ihr Verhalten andere mit anstecken können. Diese Diskussion hat jetzt auch den Karneval erreicht. Bundesgesundheitsminister Spahn hat verlauten lassen, dass er sich Karneval in diesem Winter nicht vorstellen könne, so bitter das sei. Caro Köhler mit den Reaktionen.
Jens Spahn hat bei Karnevalisten für viel Unruhe gesorgt mit seinem laut ausgesprochenen Gedanken zu Karneval in Corona-Zeiten. Damit hat er einer Debatte neuen Schwung verpasst, die geführt werden muss, aber vielleicht auch noch etwas zu früh kommt. Das sieht zumindest NRW-Gesundheitsminister Laumann so. Er will vor einer Entscheidung noch ein paar Wochen das Infektionsgeschehen beobachten.
Ich muss Ihnen aber auch sagen, und da will ich auch gar nicht hinterm Berg halten, wenn in 3 Wochen die Inzidenz da ist, wo sie jetzt ist, bin ich schon der Meinung, dass wir dann eher zu der Frage kommen, dass Karneval so nicht geht, wie wir das kennen.
Laumann will die Entscheidung auf jeden Fall zusammen mit den Karnevalsvereinen treffen. Bei denen ist die Verunsicherung groß. Einige haben schon vorsorglich Veranstaltungen für den 11.11. abgesagt. Andere planen erstmal weiter. Carsten Berthus ist Präsident der Karnevalsgesellschaft im Münsterland, in der Bundesgesundheitsminister Spahn als Kind aktiv war. Berthus hat Spahn per WhatsApp Fragen gestellt.
Wer soll die Verantwortung beim Karneval übernehmen? Wie soll dieses laufen? Dies kann kein Verein und kein Karnevalspräsident bewerkstelligen. Ich habe ihn gebeten, möglichst zeitnah eine Entscheidung hier zu fällen. Aus meiner Sicht gibt es auch kein Hygienekonzept für den Karneval. Entweder ganz oder gar nicht.
Das sehen die großen Gesellschaften und Komitees der Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Aachen und Bonn anders. Sie haben gemeinsame Vorschläge erarbeitet für ein Hygienekonzept für Karnevalsveranstaltungen. Die liegen seit vergangener Woche beim NRW-Gesundheitsministerium zur Prüfung. Eine Rückmeldung soll es im September geben. Frank Prömpeler, der Präsident des Festausschusses Aachener Karneval, glaubt, dass Karneval mit Hygienemaßnahmen durchaus stattfinden kann.
Er wird anders sein als wie geplant. Das war aber schon jedem klar, als auch Corona aufkam. Man kann auch Karneval feiern und wenn man halt Hygienevorschriften beachtet, man kann trotzdem Spaß dabei haben und auch dabei vorsichtig sein.
Aber Karneval besteht eben nicht nur aus Sitzungen und planbaren Veranstaltungen. Gerade in Köln spielt der Karneval auf den Straßen und in den Eckkneipen eine große Rolle. Dinge, auf die die Karnevalsgesellschaften keinen Einfluss haben, gibt Michael Kramp vom Festkomitee Kölner Karneval zu bedenken.
Ob wir jetzt irgendwas absagen oder nicht, das wird ja nicht 10.000 von Jecken abhalten, am 11.11. oder an Weiberfastnacht in die Altstadt zu strömen. Da müssen wir Konzepte haben.
Die Stadt Köln hat dazu einen runden Tisch einberufen mit Gastronomen, Karnevalisten, Polizei und Infektologen. Das nächste Treffen soll im September stattfinden. Denn genauso wie im Landesgesundheitsministerium will man auch hier erstmal noch abwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.
Wegen der Aktionen islamistischer Extremisten und zahlreicher Massenproteste galt das westafrikanische Mali schon lange als instabil. Nach dem gestrigen Militärputsch steuert es in eine ungewisse Zukunft. Die neuen Machthaber erklärten heute, sie wollten in einem, Zitat, angemessenen Zeitraum Wahlen herbeiführen. Was bedeutet das alles für die deutsche Bundeswehr, die in Mali aktiv ist? Dazu äußerte sich heute Bundesaußenminister Heiko Maas bei einem Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen. Dazu Georg Schwarte aus Berlin.
Prinz Faisal, der saudische Außenminister, zu Gast in Berlin. Das zweite Mal bereits dieses Jahr.
Vielen Dank. Es freut mich, nochmal hier in Berlin zu sein.
Der Mann spricht Deutsch und lauschte sehr genau, als Heiko Maas dann das bilaterale deutsch-saudi-arabische Verhältnis beschrieb.
Wir wissen, dass diese vielseitig komplex und auch auf vielen Feldern nicht einfach sind.
Vielseitig komplex, nicht einfach, so kann man es auch sagen. Das aber galt heute auch für die Lage in Mali. Gestern ein Putsch dort. Deutschland hatte dem Staat geholfen, der abgesetzte Präsident Keita, ein Merkel-Freund. Wie ist am Tag 1 nach dem Aufstand die Lage vor Ort? Der deutsche Außenminister gab Auskunft im Beisein des Saudis.
Die Lage in Mali ist nach wie vor sehr unübersichtlich, auch was die Initiatoren des Putsches angeht. Es ist ein Militärputsch, davon kann man ausgehen, aber es ist im Moment noch nicht einmal klar, welche Teile des Militärs dafür verantwortlich sind.
Deutschland hat derzeit rund 975 Soldaten vor Ort in zwei Missionen. Der UN-Mission MINUSMA, gerade erst im Juni um ein Jahr verlängert, über 900 Bundeswehrsoldaten vor Ort. Dann eine EU-Ausbildungsmission mit rund 75 Bundeswehrangehörigen. Haben deutsche Soldaten am Ende Putschisten ausgebildet? Der Sprecher des Verteidigungsministeriums ist da sehr kurz angebunden. Es gebe dafür derzeit keine Hinweise. Und werden die Soldaten heimgeholt?
Also ich möchte mich noch nicht an Spekulationen darüber beteiligen, ob hier ein Einsatzabbruch oder eine Fortführung angezeigt ist.
Es gäbe zwei gültige Mandate, die gelten bis auf Weiteres. Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes tagte am Morgen. Die deutsche Botschaft in Malis Hauptstadt Bamako sicherheitshalber geschlossen, sagt der Außenminister.
Wir gehen im Moment aufgrund der Kontakte, die wir vor Ort haben, von keiner besonderen zu konkreten Gefährdung deutscher Staatsbürger aus, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir beobachten das aber sozusagen in Echtzeit.
Die Linkspartei hat bereits einen Abbruch der Missionen gefordert. Die AfD spricht vom Scheitern des internationalen Engagements in Mali. Heiko Maas hatte schon im Juni im UN-Sicherheitsrat aufgrund des islamistischen Terrors die Lage in Mali als Bedrohung für den Weltfrieden bezeichnet. Jetzt wendet er sich mit dieser Forderung an die Putschisten.
Wir fordern zusammen mit vielen anderen Staaten die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, die nach unserer Einschätzung durch diesen Putsch maßgeblich verletzt worden ist.
Der saudische Gast, Augen- und Ohrenzeuge. Im November ist Saudi-Arabien Gastgeber des G20-Gipfels in Riad. Das Land hat bei vielen Themen Schlüsselrollen. Jemen, Iran, Frieden im Nahen Osten und die Menschenrechte.
Umso wichtiger, dass wir die Möglichkeit genutzt haben, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr auch über die schwierigen Themen zu sprechen. Und wir erkennen die Schritte Saudi-Arabiens zur Modernisierung ausdrücklich an. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass dieser eingeschlagene Weg vor allem dann erfolgreich ist, wenn sich gesellschaftliche Teilhabe und die Rolle der Menschenrechte entsprechend entwickelt.
So viel dazu. Öffentlich. Ende der Pressekonferenz. Fortsetzung im November in Riad. Saudi-Arabien dann als Gastgeber des G20-Gipfels.
Jetzt ist es amtlich. Joe Biden wurde heute auf dem virtuellen Parteitag der US-Demokraten offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. Er soll es richten gegen Amtsinhaber Donald Trump, gemeinsam mit seiner potenziellen Stellvertreterin Kamala Harris. Damit hat Trump mit seiner Art der Regierungsführung unfreiwillig etwas bewirkt, was man sonst wirklich nicht von ihm behaupten kann. Er hat Gemeinsamkeit gestiftet. Er hat nämlich dazu beigetragen, dass Liberale und Linke sich bei den amerikanischen Demokraten so geschlossen zeigen wie nie zuvor. Die einstige First Lady Michelle Obama hat dazu die Parole vorgegeben: Wählen Sie Joe Biden, als würde Ihr Leben davon abhängen. Kurz vor der Sendung habe ich unsere USA-Korrespondentin Claudia Sarre gefragt, wie der Parteitag der Demokraten bislang ankommt in der amerikanischen Öffentlichkeit.
Also insgesamt ist tatsächlich der Tenor, dass der Parteitag bislang eine sehr gelungene Veranstaltung ist, trotz aller Virtualität und obwohl ja auch die meisten Reden aus der Konserve kommen, aber durch die ganzen Videoschnipsel und die Schalten in die Bundesstaaten kommen tatsächlich so viele unterschiedliche Menschen zu Wort, also zum Beispiel gestern Abend amerikanische Ureinwohner, muslimische Amerikaner, asiatische Amerikaner, Homosexuelle, junge, alte, also es wurde wirklich deutlich, wie bunt und wie divers und facettenreich die Bevölkerung der USA ist. Und das zu zeigen, eben das bunte, das moderne Amerika, das war ja auch das erklärte Ziel der Demokraten.
Sehr ungewöhnlich war ja auch, dass Republikaner bei den Demokraten aufgetreten sind und sich dafür ausgesprochen haben, Trump abzuwählen.
Das stimmt, das war sehr ungewöhnlich. Am ersten Abend schon John Kasich und gestern Abend dann nochmal Colin Powell und auch die Witwe von dem verstorbenen McCain. Also da hat man sich tatsächlich gewundert, wie es sein kann, dass selbst wirklich gestandene Republikaner sich jetzt zu Joe Biden bekennen und auch sagen, wir müssen Trump aus dem Amt jagen, sie müssen Joe Biden ihre Stimme geben. Also das waren tatsächlich eindringliche Appelle, die wahrscheinlich fast einmalig sind in der US-Geschichte.
Glauben Sie, dass die Geschlossenheit der Demokraten, die sich da jetzt zeigt, dass die anhält bis zur Wahl im November? Oder könnte es doch noch Störfeuer geben, etwa von jungen linken Abgeordneten wie zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez?
Das ist jetzt die große Frage, aber ich denke mal, zumindest bis zur Wahl, zumindest bis zum 3. November, es ist ja nicht mehr lang, 2,5 Monate, werden die Demokraten sich um Einigkeit bemühen. Natürlich gab es auch gestern schon wieder Kritik, dass zum Beispiel diese junge Abgeordnete, die Sie gerade nannten, Alexandria Ocasio-Cortez, nicht genügend Redezeit bekam, dass eben eine Latina nicht sozusagen dominant genug war bei dieser Veranstaltung. Aber ich denke, die Uneinigkeit wird womöglich dann danach losgehen, also wenn sie dann womöglich gewählt sind, dass dann eben wieder Grabenkämpfe zwischen der Partei Linken und der moderaten Mitte anfangen. Aber wie gesagt, bislang sieht es gut aus. Im Moment sind sie sich zumindest noch einig.
Was sind die Hauptpunkte des demokratischen Wahlprogramms?
Die Hauptpunkte ist sozusagen eine moderate Politik, eine linksmoderate Politik der Mitte. Joe Biden gilt ja auch als Kandidat der Mitte. Also er hat zum Beispiel versprochen, die Krankenversicherung weiterzuentwickeln, den Mindestlohn zu erhöhen, sich natürlich auch einzusetzen für den Klimaschutz, all diese Werte. Aber außenpolitisch zum Beispiel hat er auch schon gesagt, möchte er wieder andocken sozusagen an Europa, er möchte wieder an die NATO heranrücken. Also letztendlich könnte man sagen, eine linksliberale Politik, wie wir sie ja eigentlich auch schon unter Obama gesehen haben.
Wie wird es jetzt noch weitergehen auf dem Online-Parteitag?
Heute Abend gibt es wieder mehrere Redner. Einer der Höhepunkte wird sicherlich Barack Obama sein und natürlich dann mit Spannung erwartet die Running Mate von Joe Biden, Kamala Harris, die erste schwarze weibliche Vizepräsidentin, wenn sie denn gewählt werden, die beiden. Da warten tatsächlich viele Demokraten auf diese Rede, denn man kennt sie noch gar nicht. Sie ist ja schwarze, beziehungsweise sie hat eine gemischte ethnische Herkunft. Ihre Mutter kommt ja aus Indien, ihr Vater aus Jamaika. Sie ist noch relativ jung mit 55. Sie gilt als etwas progressiver als Joe Biden. Also da könnten sich tatsächlich auch viele Linksliberale, zum Beispiel Bernie Sanders Anhänger, hinter ihr versammeln. Und ihr muss es natürlich jetzt gelingen, die Demokraten von sich zu überzeugen und dann am Ende vor allem natürlich auch die Wähler. Denn diese Wählerstimmen, vor allem die Jungen und die Afroamerikaner, brauchen die Demokraten ja, wenn sie am 3. November die Wahl gewinnen wollen.
Und wir gehen nochmal zurück ins Inland. 6 Verletzte, 3 davon schwer. Der Anschlag gestern Abend auf der Berliner Stadtautobahn A100 war offensichtlich islamistisch motiviert. Olga Tyschewski mit weiteren Einzelheiten.
Bis zum Mittag des folgenden Tages waren Teile der A100 gesperrt, nachdem am Dienstagabend mehrere Fahrzeuge in schwere Zusammenstöße verwickelt waren. Mittlerweile hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft nähere Erkenntnisse dazu, was gestern Abend geschehen ist. Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, fasst zusammen.
Ein Autofahrer in einem Opel-Pkw, 30 Jahre alter Mann, ist dringend verdächtig, ich will mal dieses krasse Wort verwenden, weil es angemessen ist, quasi Jagd gemacht zu haben auf Motorradfahrer, Der Mann hat eben zunächst einen PKW gestreift, dann später einen Motorradfahrer gerammt. Dieser Motorradfahrer ist dabei schwerst verletzt worden, hat schwere Kopf- und Wirbelverletzungen erlitten.
Offenbar ist das Geschehen noch immer unübersichtlich. Von einer Unfallserie, wie es ursprünglich hieß, geht die Staatsanwaltschaft aber mittlerweile nicht mehr aus.
Diese Kollisionen sind nach unserer derzeitigen Bewertung nicht als Unfälle zu bewerten, sondern als gezielte Angriffe, als Anschläge auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Deswegen werden wir heute eine Vorführung wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen. Wir gehen derzeit von mindestens 3 Fällen aus, aber die Ermittlungen sind natürlich in der heißen Phase, noch in der Anfangsphase. Wir haben da noch keine abschließenden Erkenntnisse. Es kommen auch noch weitere Fälle in Betracht.
Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Mann irakischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland einen Duldungsstatus besitzt. Zu den Hintergründen der Tat gibt es derzeit mehrere Ermittlungsansätze.
Aufgrund der Gesamtumstände, aufgrund des Verhaltens, der Äußerungen des Mannes, gehen wir von einem religiös-islamistischen Hintergrund dieser Taten aus. Aufgrund der Äußerungen des Mannes und der Gesamtumstände. Heute erfolgt die Vorführung wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen, mindestens 3 auf jeden Fall.
Bei der heutigen Vorführung des Tatverdächtigen wird entschieden werden, ob außer einer Untersuchungshaft möglicherweise auch eine Unterbringung in der Psychiatrie in Betracht kommt.
Im nächsten Januar soll sie kommen, die elektronische Gesundheitsakte. Heute haben Datenschutzbeauftragte von Bund und Ländern erhebliche Zweifel geäußert, dass sie mit europäischem Recht vereinbar ist. Angela Tesch berichtet.
Ulrich Kelber kann nicht ins Gesetzgebungsverfahren eingreifen, er kann nur mahnen. Dass der Bundesdatenschutzbeauftragte gerade jetzt vor die Presse geht, zeige,
für wie schwerwiegend wir die Lage einschätzen.
Ab Januar 2021 soll jeder Versicherte, der das will, eine elektronische Gesundheitsakte bekommen. Seit 2004 wird darüber geredet und gestritten. Gereicht hat es bislang nur zu einer Krankenkartenkasse mit Basisdaten wie Name und Anschrift, die beim Arztbesuch eingelesen wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bei der Verabschiedung der elektronischen Patientenakte im Juli für die Vorteile derselben geworben.
Es sind viele Anwendungen vorgesehen. Der Mutterpass, der Impfausweis, dass die Behandlungsdaten überhaupt, dass man die Röntgenbilder nicht durch die Gegend tragen muss. Das wollen wir jetzt Schritt um Schritt ändern. Und ja, ich sage Ihnen, sie wird nicht ab dem 1.1. in allen Anwendungen gleich perfekt sein. Wir müssen mal anfangen.
Was bei Spahn nach Kinderkrankheiten klingt, ist für die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern eine Kollision mit europäischem Recht. Kelber kritisiert besonders, dass der Zugriff der Versicherten auf ihre Daten nicht ausreichend kontrolliert werden kann. Erst ab 2022, also ein Jahr nach Einführung, soll es möglich sein, selbst zu bestimmen, welchen Arztbrief der Hausarzt oder ein anderer Facharzt sehen soll oder nicht.
Das gilt aber selbst dann nur für Nutzerinnen und Nutzer von geeigneten Endgeräten, wie Mobiltelefonen oder Tablets. Konkret bedeutet das, dass Versicherte, die kein sogenanntes Frontend nutzen können oder wollen, dauerhaft keine ausreichende Kontrolle über ihre Daten haben werden.
Eigentlich sollten Terminals in den Geschäftsstellen der Krankenkassen aufgestellt werden, um allen Versicherten Zugang zu ihrer elektronischen Akte zu ermöglichen. Das war aus dem Gesetz gestrichen worden. Laut Kelber will die AOK Sachsen solche Terminals installieren. Die Kosten dafür würden sich auf 30 Cent pro Versicherten und Jahr belaufen. In Niedersachsen, das erzählt Barbara Thiel, die dortige Landesbeauftragte für Datenschutz, wollte die AOK schon vom ersten Tag an, dass Versicherte genau bestimmen können, wer was einstellen und lesen kann.
Allerdings wird es laut Gematik wohl nicht möglich sein, dieses auch rechtzeitig in die gesicherte Umgebung der Telematikinfrastruktur zu implementieren.
Die Gematik GmbH ist 2005 gegründet worden, um die Basis für eine digitale und sichere Vernetzung im deutschen Gesundheitswesen zu schaffen. Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, spricht von politischem Totalversagen des Bundesgesundheitsministers, der alle Einwände bewusst ignoriert habe. Ein massives Versäumnis sehen Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz und Maria Klein-Schmeink, die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion. Die Bundesregierung hätte spätestens seit Anfang 2018 gewusst, dass bei der ersten Version der Akte keine differenzierten Datenschutzeinstellungen möglich seien. Der Bundesdatenschutzbeauftragte will den gesetzlichen Krankenkassen von einer Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben abraten. Kelber kann warnen und verwarnen. Weitere Konsequenzen wie Bußgelder stehen nicht in seiner Macht.
Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Kirsten Pape.
NDR Info.